Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Gas und Öl sind knapp. Die Preise explodieren so, dass viele kleine und mittlere Unternehmen gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll oder schon aufgeben. Die geplante Energiewende und auch Rettungsmaßnahmen wie Flüssiggas wackeln offenbar. Wie soll es weitergehen? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Ludwig Möhring, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Herr Dr. Möhring, was jetzt natürlich die meisten Menschen akut gerade beschäftigt, was wird kommen, wenn es kalt wird, also im Winter? Müssen wir frieren oder können wir es nur kaum bezahlen, was dann kommt?
Ganz schwierige Frage, weil wir vor vielen Ungewissheiten im Moment stehen. Wir müssen davon ausgehen, dass wenn die Versorgung mit Erdgas sich auch in den kommenden Wochen und Monaten so darstellt, wie sie sich im Moment darstellt, nämlich mit großen Reduktionen russischer Gaslieferungen, dass es eng werden wird, in jedem Fall, was die Preise angeht. Wir sind noch nicht so weit, dass man sagen muss, hier wird es zu ernsthaften Abschaltungen kommen. Jetzt wird es darum gehen, die Speicher zu füllen. Da ist dank der Maßnahmen der Bundesregierung eine Menge geschehen.
Das heißt, wir müssen uns auf sehr hohe Preise einstellen, aber nicht unbedingt darauf, dass das jetzt plötzlich keine Gasversorgung mehr vorhanden ist.
Die Wahrheit ist, wenn die Preise irgendwann so hoch sind, dass sie nicht mehr erträglich sind für Industrieunternehmen und für die Bürger, dann ist auch eine Situation geschaffen, mit der man eigentlich nicht mehr gut umgehen kann.
Es heißt zwar allgemein, die Preise steigen aufgrund des russischen Einmarschs in die Ukraine, aber die Preise steigen ja, also ganz genau genommen, aufgrund der Sanktionen. Oder also was genau sorgt jetzt dafür, dass die Preise so ansteigen?
Der Gasmarkt wie der Ölmarkt bewegt sich in globalen Märkten. Preise entwickeln sich über globales Angebot und globale Nachfrage. Das gilt auch für Europa. Was wir hier jetzt sehen, ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Der Ausfall von großen Mengen aus Russland, es ist ja nur noch ein Bruchteil der Mengen, den wir zurzeit bekommen und seit Monaten bekommen, führt dazu, dass in Europa die Preise mehr oder weniger explodiert sind. Ja, sie sind 10-mal so hoch im Moment an den Großhandelsmärkten, wie sie gewesen wären, wenn wir dieses Gespräch vor anderthalb Jahren geführt hätten.
Ja. Nun ist ja das Ziel momentan, unabhängig von russischem Gas zu werden. Also nicht nur möglichst weit, sondern idealerweise komplett unabhängig, so schnell wie möglich von russischem Gas. Wie zuversichtlich sind Sie in der Hinsicht, dass das überhaupt machbar ist?
Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Wir werden alles an Optionen hier auf den Tisch legen müssen, was wir haben. Das ist einmal die europäische heimische Förderung, Norwegen, die Niederlande, auch hier in Deutschland natürlich. Ja. Da gibt es einige Potenziale. Aber mit Masse wird das über das verflüssigte Erdgas, also LNG, aus den Weltmärkten geschehen müssen. Die gute Nachricht, es gibt genug Reserven im Boden, Ressourcen an LNG, die man heben könnte. Wo ich Fragezeichen habe, das sage ich Ihnen ganz offen, sind die notwendigen Investitionen, die dafür erforderlich wären und die Zeit, in der das laufen muss. Eine Zahl dazu.
Ja, gerne.
Wenn wir russisches Gas ersetzen wollen, 165 Milliarden Kubikmeter für Europa in 2021, das entspricht grob einem Drittel des globalen LNG-Marktes, der bei ungefähr 520 Milliarden liegt. Wenn da jetzt neu investiert werden muss in dem Umfang, da können Sie sehen, was das für eine Herausforderung ist.
Wir haben ja auch nicht zwischendurch, klang das mal so gut, ja, wir brauchen gar nicht so viele Stationen, wir können das auch auf Schiffen lagern. Und jetzt scheint das aber doch auch mit der Logistik Schwierigkeiten zu geben. Oder sind das auch die Investitionen, die Sie meinen?
Die Bundesregierung hat einen ganz wichtigen Schritt auf den Weg gebracht, gemeinsam insbesondere mit den beiden norddeutschen Ländern, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein, hier dafür zu sorgen und sicherlich auch in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir diese LNG-Aufnahmeterminals bekommen. Ja. Das ist sehr wichtig, weil wir große Mengen zusätzlichen LNGs brauchen. Der Punkt, den ich meine, ist, damit ist die Arbeit noch nicht getan. Wir müssen auch das LNG mobilisieren weltweit. Wir brauchen zusätzliche Schiffe und Verflüssigungsanlagen. Ja. All das muss auf den Weg gebracht werden. Das ist alles andere als automatisch erreichbar.
Ja, okay. Das ist nicht so. Es klang ja beinahe am Anfang, als wir buchen da die Schiffe und dann nehmen wir die und da ist das Gas, jetzt mal so völlig vereinfacht gesagt. Aber die gibt es noch gar nicht unbedingt und die Verflüssigungsanlagen, die gibt es auch nicht in dem Maß, in dem wir sie bräuchten.
Ja. Bisher. Alles machbar, es sind Rieseninvestitionen weltweit erforderlich, aber es ist kein Selbstgänger.
Wie realistisch ist denn die Kohlestrategie von Wirtschaftsminister Habeck? Da sagt jetzt, also er ist da hart, steht da hart in der Kritik gerade, wird auseinandergenommen. Was halten Sie davon?
Also ich glaube, er selber würde es nicht als Kohle-Strategie da irgendwie bezeichnen. Nein, die harte Wahrheit ist, einer der großen Hebel, die wir überhaupt nur haben in Deutschland, ist, so wenig Gas wie möglich zu verbrauchen und überall da, wo ich Gas effektiv ersetzen kann, das auch tatsächlich zu tun. Und eine Überlegung ist, 15% des Erdgases in Deutschland geht in die Verstromung. Und wenn ich sage, so viel wie es geht, da rauszunehmen, unter anderem über Kohleverstromung, dann ist das sicherlich ein Weg und den sollten wir in Deutschland auch gehen. Da muss man dann tatsächlich natürlich mit den Konsequenzen für CO2-Emissionen in dem Zusammenhang leben und darum ist es auch kein leichter Schritt.
Können die deutschen Gasproduzenten mehr fördern oder was kann aus Holland kommen? Sie haben gesagt, die heimischen, also nicht nur Deutschland, sondern auch vielleicht die Nachbarn.
Ja, also alle Nordsee-Anrainerländer, Dänemark, Norwegen, UK, die Holländer und wir versuchen das Maximale gerade zu produzieren an Gas, was wir können. Ja. Wir müssen in Deutschland wissen, die konventionelle Förderung an Gas, da sind wir am Limit. Auch da versuchen wir so viel, wie es geht, zu fördern. Wenn man in Deutschland ernsthaft mehr Gas fördern wollte, dann würde das über Schiefergas zu erfolgen haben. Da wissen wir, dass das eine ganz schwierige Diskussion ist. Fracking, um es beim Namen zu nennen natürlich. Das ist Sache der Politik, sich die Optionen auf den Tisch zu legen. Ganz wichtig wird sein, kurzfristig, aber eben auch langfristig. Ich habe es gesagt, LNG ist kein Selbstgänger. Zu sagen, was können wir tun, um in Zukunft hier zu erträglichen Preisen die Menschen und die Unternehmen mit Gas zu versorgen.
Okay, genau, dann gucken wir darauf nochmal. Sie sagen, da sind massive Investitionen notwendig, damit das funktionieren kann mit LNG. Sind das denn auch ökonomisch vertretbare Investitionen oder sagen Sie, es müsste so viel Geld sein, das ist gar nicht wirklich umsetzbar? Oder sagen Sie eher doch, dieses Geld müssen wir jetzt irgendwo herholen, weil wir die Alternative brauchen?
Ja, also die Weltmärkte werden das absorbieren können, auch was die Investitionen angeht. Also hier kommt jetzt nicht der große Ruf nach Subventionen für Investitionen. Mhm. Das ist möglich. Allemal bei den aktuellen Preisen, die sind so exorbitant. Also ich gebe Ihnen mal eine Zahl. Bei aktuellen Großhandelspreisen heute wäre der deutsche Gasmarkt hat ein Volumen von 200 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Ja? 200 Euro die Megawattstunde bei den Mengen, die wir haben. Nur der Großhandelspreis.
Ja.
Also der Weltmarkt kann das stemmen, auch wenn die Preise sehr viel niedriger wären. Das sollte nicht unsere Sorge sein.
Sie haben das Thema Fracking gerade kurz angesprochen. Das ist natürlich ein umfassendes, aber da sagen Sie, es sind neue Entscheidungen fällig. Ne? Also wenn man vor Jahren mal gesagt hat, wollen wir nicht, heißt das nicht, dass es jetzt noch richtig ist.
Ja, also die Förderung von Schiefergas, der Einsatz der Fracking-Technologie in Deutschland ist schlicht verboten. Das ist gesetzlich vor 5 Jahren so geregelt worden, war Ergebnis ja einer langen öffentlichen Debatte, sehr politisch natürlich auch und emotional getrieben. Hier stellt sich jetzt für die Politik die Frage, ob sie sich das nochmal anschauen möchte. Aus meiner Sicht, glaube ich, sollte man vor dem Hintergrund der Situation, in der wir jetzt sind, dafür sorgen, dass wir darüber eine sehr gut informierte Entscheidung treffen. Ja oder nein?
Sie deuten das schon immer an, aber ich fasse es mal zusammen. Also die Lage ist tatsächlich sehr ernst, was die Energieversorgung angeht.
Wir sind hier in Europa, insbesondere in Deutschland, aufgrund unserer großen Abhängigkeit von russischen Gasmengen, sehr gut beraten, uns alle Optionen anzugucken, die wir haben. Im Gas, jeder Euro pro Megawattstunde oder wie immer ich das beschreiben will jetzt hier an der Stelle, den wir den Preis reduzieren können, sorgt für 900 Millionen Euro weniger Ausgaben für Deutschland als Volkswirtschaft. Also die Hebelwirkung ist enorm. Jede Option hilft.
Danke auch für dieses Rechenbeispiel. Vielen Dank, Herr Dr. Möhring. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.